Deutschland und Europa befinden sich im Jahr 2024 in einem schwierigen Fahrwasser. Das IFO-Institut schreibt, die deutsche Wirtschaft sei wie gelähmt. Globale Krisen und viele weitere Herausforderungen belasten auch unsere heimische Industrie. Ist die Situation wirklich so düster? Und was können wir tun, um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder stärker zu machen? Darüber sprechen wir in unserer ersten Folge des Podcastes Zukunft Industrie. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolit.
Herzlich willkommen hier bei unserem neuen Podcast Zukunft Industrie. Ich bin Susan Bausch und freue mich, eure Gastgeberin zu sein. Da das unsere allererste Folge ist, möchte ich zunächst einmal ein bisschen erklären, was das hier mit diesem Podcast soll und wer wir überhaupt sind. Im Intro habt ihr es ja schon gehört. Dieser Podcast wird präsentiert von der Renolit-Gruppe, wo ich auch arbeite. Renolit ist, was man im Allgemeinen so ein Hidden Champion nennt. Wenn man das noch zu einem Unternehmen mit fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz und 5000 Mitarbeitenden an 30 Standorten weltweit sagen kann. Wir kommen aus der Chemie- bzw. Kunststoffindustrie und stellen beispielsweise PVC-Folien für Möbelindustrie oder Anwendungen im Poolbereich her. Und ich persönlich arbeite dort als Lead Expert Corporate Development, also im Themenkomplex Unternehmens- und Strategieentwickeln. Aber, das ist wichtig, das hier wird kein Werbepodcast für uns, Renolit, sondern wir wollen gemeinsam mit Gästen über die Zukunft sprechen, über die Zukunft der Industrie, aber auch, was die Industrielandschaft in Deutschland wiederum für unsere Zukunft insgesamt bedeutet. Wir wollen also im Podcast auf ganz unterschiedliche Themen schauen, auf Industriepolitik und Trends, auf Innovationen, auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, also die Themen, die uns im Alltag auch echt beschäftigen. Und zum Start haben wir uns gleich ein großes Thema ausgesucht, nämlich der Zustand des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Und dafür habe ich als Gesprächspartner unseren CEO Michael Kundl mit dabei. Und ich kann schon so viel verraten, er brennt für dieses Thema. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Susan. Und ich freue mich drauf.
Super. Ja, also ich muss zugeben, für mich ist das der erste Podcast und dann als Gastgeberin, das freut mich total. Aber Michael, du warst ja schon in Podcast zu Gast, oder?
Ja, ich habe schon ein paar gemacht, in der Tat. Und es ist ein spannendes Thema, auch für mich war es eine neue Erfahrung. Es ist immer wieder spannend, auch immer wieder ein bisschen mit Lampenfieber verbunden. Aber ich glaube, das gehört dazu und das macht es auch ein Stück weit menschlich natürlich.
Na super, ich freue mich. Und um unseren jeweiligen Gast etwas kennenzulernen, würde ich dich auch bitten, dich in unser Podcast-Gästebuch mit kurzem Steckbrief einzutragen. Hast du Lust?
Das machen wir doch gerne. Ja klar.
Super. Also, dein Name?
Ja, Michael Kundl.
Und Spitzname?
Ja, ein paar Freunde nennen mich Mike.
Cool. Hast du eine Lieblingsband?
Coldplay.
Und was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ja, ich bin Familienmensch, mag aber auch sehr gerne Sport, reise sehr gerne, lese gerne. Also da gibt es eine ganze Menge von Themen, die mich umtreiben.
Was wolltest du als Kind werden?
Pilot.
Und was bist du jetzt?
Ja, Vorstandsvorsitzender der Lüt SE.
Würdest du mal gerne irgendwo ein Praktikum machen und wenn ja, wo?
Ja, schwieriges Thema. Habe ich ehrlich gesagt so keine klare Vorstellung. Ich wollte früher mal letztendlich bei der Lufthansa ein Praktikum machen, aber das habe ich dann irgendwann mal ad acta gelegt.
Okay. Und was ist dein Lieblingssnack in langen, langen Meetings?
Ja, Studentenfutter. Das gibt nochmal so den richtigen Kick, wenn es dann lange geworden ist und man braucht nochmal so ein bisschen Energie.
Super, danke. Dann wollen wir mal in unser Thema einsteigen. Jetzt, da wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Ja, der Robert Habeck hat vor ein paar Wochen gesagt, dass die deutsche Wirtschaft im schweren Fahrwasser sei und Finanzminister Christian Lindner hat unsere wirtschaftliche Lage sogar noch etwas stärker als peinlich bezeichnet. Ja. Das sind starke Worte. Wie siehst du das? Würdest du dem zustimmen?
Grundsätzlich ja. Muss natürlich differenzieren, aber prinzipiell, wenn man so die Rahmenbedingungen sieht und die wirtschaftlichen Fakten, dann kann man dem natürlich letztendlich zustimmen. Wir sind auf der einen Seite, sind wir Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum aller großen Industrienationen, aber auch hier in Europa. Wir erleben im Moment ein Stück weit eine fehlende politische Führung, aber auch Einigkeit in wesentlichen Finanzierungs- und Grundsatzfragen, die die Politik betreffen. Wir sind konfrontiert seit geraumer Zeit mit überbordender Regulierung, aber auch wenig vorteilhaften Rahmenbedingungen, gerade für energieintensive Unternehmen, zu denen wir per Definition nicht zählen, aber wir sind natürlich stark energieabhängig und haben damit eben auch bei Renolit natürlich zu kämpfen. Aber ich will auch dem ganzen Thema durchaus noch ein paar positive Wendungen mitgeben. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man die Spirale nicht immer weiter dreht, sondern man muss natürlich auch schauen, wo haben wir positive Aspekte, wo sind wir weiterhin stark, wo haben wir Anknüpfungspunkte, wie wir Deutschland letztendlich auch aus dieser Krise herausführen können. Und da ist zunächst einmal für mich auch ganz wichtig, gerade wenn es um das Thema Demografie geht, das Thema unserer qualifizierten dualen beruflichen Ausbildung zu sehen, wo die Kammern gemeinsam mit den Unternehmen und den Berufsschulen natürlich auch einen großartigen Job machen und dafür Sorge tragen, dass wir, auch wenn wir einen Fachkräftemangel haben, zumindest die Potenziale, die wir haben, gut ausbilden und damit natürlich auch Zukunft sichern. Zweiter Punkt ist, wir haben immer noch eine Technologieführerschaft in vielen industriellen Bereichen, die es zu erhalten gibt, die wir auch weiterentwickeln müssen. Und wir haben mit ganz wenigen Ausnahmen auch eine, wie ich glaube, sehr gut funktionierende Sozialpartnerschaft in Deutschland, die eben auch eine gute Grundlage darstellt, auf die wir uns verlassen können, wenn es darum geht, letztendlich einen Transformationsprozess wie diesen, in dem wir uns im Moment befinden, sei es im Bereich der Digitalisierung, aber sei es auch beispielsweise im Bereich der grünen Transformation. Dazu brauchen wir eine gelebte Sozialpartnerschaft, dazu brauchen wir Einigkeit und die haben wir in Deutschland an vielen Stellen, da bin ich sicher. Aber wir brauchen eben auch dazu ergänzend natürlich politisch flankiert Rahmenbedingungen, auf die wir uns in der Wirtschaft, in der Industrie einfach verlassen können. Das ist so ein Stück weit meine Lesart meiner Einschätzung zur aktuellen Lage, in der wir uns befinden.
Mhm. Was wären so Themen, die denn gesetzt sein müssten, um uns Deutschland als Industriestandort weniger peinlich, um mal auf Christian Lindner zurückzukommen, zu setzen? Was sind die größten Probleme, die wir haben? Kannst du mir da vielleicht mal noch ein bisschen erzählen und oder mal was in die Tiefe gehen?
Ja, wie gesagt, ich meine, da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die man nennen könnte. Ich glaube zunächst einmal, was wir ja erkennen müssen, unsere Welt hat sich mit Eintritt in die Pandemie, mit Beginn des Ukraine-Krieges, dieses fürchterlichen völkerrechtswidrigen Angriffs von Russland, aber eben auch in der Folge durch explodierende Rohstoff- und Energiepreise, gerissene Wertschöpfungsketten, doch massiv verändert. Unsere Welt ist eine andere und das müssen wir erkennen und sie wird auch nicht mehr kurzfristig dahin zurückkehren, wo wir eben 2018, 2019 standen. Das ist mal eine Erkenntnis. Das heißt, wir brauchen auch den Mut, uns darauf einzustellen, uns zu verändern, herauszukommen aus der Komfortzone und gemeinsam hart daran zu arbeiten, dass wir Rahmenbedingungen wieder schaffen. Das gilt für Politik. Das gilt für die Wirtschaft, aber das gilt natürlich genauso auch für die Gesellschaft, die es wieder erlauben, Deutschland nach vorne zu bringen, wieder Wirtschaftswachstum zu generieren. Das ist ja in anderen europäischen Ländern durchaus auch möglich. Es ist ja nicht so, dass wir das in Europa nicht schaffen könnten. Sicherlich sind wir in Europa insgesamt betrachtet noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber wir sehen, es gibt in Europa Länder, die deutlich größeres Wirtschaftswachstum haben als Deutschland. Und ich glaube, wir müssen uns einfach darauf fokussieren, an den Themen zu arbeiten, die notwendig sind. Also Rahmenbedingungen zu schaffen, in der Wirtschaftswachstum wieder stattfinden kann. Und das bedeutet immer, die Menschen mitzunehmen, die Unternehmen mitzunehmen, uns veränderungsbereit zu zeigen und darauf einzustellen, dass die Welt nun mal eine andere ist als die, die wir vor 5 Jahren gemeinsam kennengelernt haben. Aber eben auch an der Stelle dann durch die aufgezeigten Veränderungen verlassen mussten. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Breite der Bevölkerung, der Gesellschaft und in der Politik vielleicht so noch nicht wirklich angekommen ist, dass wir hier auch mal durch eine Phase gehen müssen, die einfach wehtut, die extrem anstrengend ist, die aber auch viel Mut erfordert, damit wir sie erfolgreich meistern.
Mhm. Im Vorgespräch hast du auch mal gesagt, Bürokratie ist ein Thema. Da überlege ich gerade Bürokratie und Mut. Wie passt das denn zusammen? Beziehungsweise Bürokratieabbau, den wir ja gut fänden. Wie passt das zusammen, Bürokratie und Mut?
Genau das brauchen wir, Susan. Ich meine, das ist das, was uns im Moment, auch wenn wir an Regulierung oder ich nenne es auch gerne Überregulierung denken, was uns ja das Leben auch ein Stück weit schwer macht. Wir sind gewohnt, uns in Konventionen, in Rahmenbedingungen zu bewegen. die nun mal eben stark reguliert sind. Und da haben wir natürlich auch über das föderale System einerseits jetzt gerade mit Blick auf Deutschland von der Landesseite her, über die Bundesseite bis ins Europarecht hinein natürlich eine sehr schwierige Gemengelage. Und ich glaube, auch die Politik braucht Mut, gesetzliche Vorgaben, Regulierung nur dort zu machen, wo sie wirklich zwingend notwendig ist. Wir müssen nicht alles regulieren. Wir haben auch Selbstregulierungskräfte in der Wirtschaft. Wir können uns über Selbstverpflichtungen auch dazu committen, Dinge zu tun, ohne dass sie reguliert werden. Wir haben ja ein wunderbares Beispiel mit unserer freiwilligen Selbstverpflichtung der PVC-Industrie in Europa, Vinyl Plus, die seit über 20 Jahren erfolgreiche Arbeit leistet, wo sich Unternehmen verpflichtet haben, hohe Recyclingziele zu setzen, wo wir uns verpflichtet haben, bestimmte chemische Substanzen nicht mehr zu verwenden, ohne dass es dazu einer Regulierung bedurft hätte. Also, was ich damit sagen will, ist einfach ein Stück weit mehr auch auf freiwillige Selbstverpflichtungen zu setzen. Man muss nicht alles regulieren. Und wenn ich reguliere, dann muss ich versuchen, Anreize damit zu setzen und nicht Verbote auszusprechen, sondern ich muss eine Regulierung so gestalten, dass Innovation stattfinden kann, dass Unternehmensentscheidungen mutig sein können, Dinge auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen. Aber wenn ich eine Regulierung nur auf Verbote ausrichte, dann wird es faktisch schwierig. Das ist das, was ich sagen will. Und ich will noch vielleicht ein letztes Beispiel dafür bringen, dass das auch noch mal untermauert. Wir haben ja aktuell, das geht ja auch sehr stark durch die Presse, das Thema der europäischen Verpackungs- und Abfallrichtlinie, die gerade aktuell jetzt im Trilogverfahren der Europäischen Gemeinschaft diskutiert wurde. Die Europäische Kommission hat richtigerweise jetzt erst einmal davon Abstand genommen, die Novelle so umzusetzen. Warum? Weil sie in grober Form dem Gleichbehandlungsgrundsatz verschiedener Materialgruppen widerspricht. Ich mache das Beispiel. Es geht hier nur um Kunststoffabfälle. Aber wenn beispielsweise ein Verpackungsmaterial zu weniger als 5% aus Kunststoff besteht, trifft diese Verpackungsnovelle nicht zu. Das bedeutet, dass ein Papier-Kunststoffverbund nicht reguliert ist, während ein Kunststoffmaterial alleine reguliert ist. Und das widerspricht natürlich dem Gleichbehandlungsgrundsatz und ist im Übrigen auch für das Thema Recycling extrem nachteilig, weil Verbunde sehr schwer zu recyceln sind, während reine Kunststoffmaterialien sehr einfach zu recyceln sind. Und ich glaube, in diesem Beispiel das nochmal festzumachen, zeigt sehr deutlich, dass es immer, ich sag mal, dass wir immer in den Blick nehmen müssen, geht es hier um Diffamierung oder Ausgrenzung eines bestimmten Materials oder einer bestimmten Technologie oder schaffen wir etwas, was gerade dem Gedanken des grünen Deals der Europäischen Union und der Kreislaufwirtschaft Rechnung trägt. Und dann kann ich natürlich solche singulären Gesetzesvorhaben nicht sinnvollerweise, so wie jetzt angedacht, umsetzen, sondern dann muss ich richtigerweise, wie es die Kommission jetzt auch entschieden hat, zunächst einmal prüfen, ist das wirklich unter fairen Wettbewerbsbedingungen zu sehen oder widerspricht es letztendlich dem Prinzip der Gleichbehandlung.
Vorhin hast du was Interessantes gesagt, nämlich du hast das Thema Selbstverpflichtung oder auch Auferlegen von eigenen Standards für die Industrie angesprochen. Ist das was, womit Unternehmen, auch nicht große Konzerne, sondern vielleicht Unternehmen in der Größe wie Renolith, so etwas größere Mittelständler, voranschreiten können und sollten? Ist es was, womit wir auch ein Vorbild sein können?
Ich glaube das schon, unbedingt. Die Frage ist nur, lassen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dieses eben zu? Ich hatte ja das Beispiel von Vinyl Plus gebracht. Das ist ja eine Initiative auf der einen Seite der Rohstoffhersteller, also der natürlich großen Unternehmen, die Polymere erzeugen, aber eben auch vieler kleiner verarbeitender Unternehmen bis hin zu Recyclingunternehmen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben. Also immer dann, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen es ermöglichen, glaube ich, ist es möglich, dass eine Industrie, eine Branche letztendlich auch Vorreiter sein kann. Nur allzu oft werden wir ja mit Regulierung konfrontiert und da ist eben auch wenig Platz. Also das heißt, es geht dann mehr um das Thema Verbote. Wie muss ich mich darauf einstellen? Welche Grenzwerte habe ich zu beachten? Und ich hätte da auch ein sehr schönes Beispiel. Das ist etwas, was gerade auch wieder mit Blick auf die Kunststoffbranche in großem Stile passiert. Wir wollen ja letztendlich zirkulärer werden. Wir wollen also weg von einer linearen Wirtschaft in eine zirkuläre Wirtschaft. Wir wollen also am Ende des Tages vermeiden, dass Abfälle entstehen in der Wertschöpfungskette. Und wir sind ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen. Wir kennen uns sozusagen in unserem Bereich aus. Wir respektieren, wir unterwerfen uns hier natürlich den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und wir beabsichtigen, wie viele andere Unternehmen auch, jetzt sehr viel stärker in den Bereich des Recyclings zu investieren. Damit wechseln wir aber faktisch unser Regime als Kunststoffverarbeiter und kommen gleichzeitig in das Regime eines Abfallverarbeiters. Da gelten völlig andere Rahmenbedingungen, da gelten andere Grenzwerte. Und das zeigt, wie schwer es dann insbesondere kleinen Unternehmen gemacht wird, denn sie müssen sich auf völlig neue Rahmenbedingungen innerhalb kürzester Zeit einstellen. Eigentlich etwas, was sehr sinnvoll ist, wenn sie ihre eigenen Produktionsabfälle verarbeiten wollen, wiederverwerten wollen und in ein neues Produkt einbringen wollen, müssen sie sich dann aber mit dem Abfallrecht auseinandersetzen, das ganz anders strukturiert ist, das andere Grenzwerte, andere Belastungen mit sich bringt. Und das ist das, was ich meinte. Das heißt, anstelle, dass wir hier versuchen, den Unternehmen und bestimmten Branchen Hilfestellung zu geben, konfrontieren wir sie mit einem hart definierten Abfallregime, das bei vielen Unternehmen, so auch bei uns, dazu führt, dass Projekte aufgegeben werden, weil sie zu aufwendig sind im Bereich des Emissionsschutzes, weil sie zu aufwendig sind im Bereich des Brandschutzes, weil die Genehmigungsverfahren sich lange hinziehen, bei uns beispielsweise über 3 Jahre hier am Standort in Worms. Und das ist am Ende einfach für viele Unternehmen nicht leistbar, weil sie weder die Manpower dafür haben, noch letztendlich die hohen Investitionen, gerade wenn wir über ältere Standorte reden, weil die hohen Investitionen auch da zum Teil gar nicht zu leisten sind. Und ich glaube, hier würde etwas mehr Flexibilität, mehr Offenheit und vielleicht eben auch mehr Pragmatismus helfen, solche Initiativen der Industrie, die ja da sind, einfach zu fördern, anstelle sie einzuschränken über zu harte, zu enge Regulierung.
In deinem Netzwerk siehst du da Trends, wie zum Beispiel aus Deutschland wegzugehen, jetzt mal ganz ehrlich, und eben wegen dieser schwierigen Umstände? Also ist es dann eine Option für Unternehmen, auch einfach ins Ausland zu gehen, weil es leichter ist? Siehst du da ein Risiko drin?
Naja gut, das findet ja statt. Machen wir uns da nichts vor. Wir sehen es natürlich insbesondere gerade bei den energieintensiven Unternehmen, bei der Großchemie, wo wir erlebt haben und aktuell sehen, dass Investitionen nicht mehr getätigt werden, dass Produktionsanlagen, die einfach nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, stillgelegt werden und tatsächlich im Ausland dann wieder aufgenommen werden. Und es ist natürlich ein Thema auch im Mittelstand. Ich glaube, wir sehen das heute noch nicht in der Breite, aber es ist doch völlig klar, dass jeder Geschäftsführer, jeder Eigentümer seines Unternehmens sich sehr wohl darüber im Klaren ist und im Klaren sein muss, ob er in Deutschland unter bestimmten Rahmenbedingungen weiter investiert. Und wenn die Erkenntnis da ist, dass eine Investition in Deutschland eben sich nicht rechnet, einfach weil die Rahmenbedingungen wie hohe Energiekosten, um nur mal dieses eine Beispiel zu nennen, oder die Regulierung oder die Genehmigungsverfahren einfach zu lange dauern, und an anderer Stelle die Rahmenbedingungen an dieser Stelle günstiger sind, und wir sind ja ein international aufgestelltes Unternehmen, wir sehen ja, dass beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder in Asien die Energiekosten zum Teil um den Faktor 4 niedriger liegen, dann ist das natürlich etwas, was wir immer in Betracht ziehen müssen, wenn wir Investitionsentscheidungen tätigen. Es wird kein Ruck sein, der auf einmal passiert, wo man sagt, nun mal, jetzt werden nur noch Investitionen im Ausland getätigt. Natürlich nicht. Aber jede Investition wird auf den Prüfstand kommen und wir werden uns genau anschauen, ob die Rahmenbedingungen einer Investition in Deutschland wie auch an allen anderen Standorten der Unternehmensgruppe rechtfertigt. Das ist einfach auch unsere Verantwortung gegenüber unseren Gesellschaftern und Kapitalgebern.
Ja, klar.
Dem müssen wir natürlich auch letztendlich Rechnung tragen.
Wenn man jetzt aber in Deutschland bleiben möchte, ja, hast du da, gibt es vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks, was es leichter macht, im Wirtschaftsstandort Deutschland aktuell zu agieren? Und was sind dann vielleicht auch Forderungen, die du hast, um es mittelfristig einfacher zu machen, wenn Unternehmen hier gerne aktiv sein möchten, hier gerne investieren möchten? Ja. Hast du da Ideen zu?
Ja, Ich glaube, wir müssen abschichten. Das ist zunächst einmal, geht es ja einerseits um das Thema Europäische Union. Damit würde ich vielleicht gern mal beginnen. Ich meine, wir sind ja eingebettet in die Europäische Union und wir profitieren ja alle als Industrieunternehmen auch vom europäischen Binnenmarkt. Deutschland ist ein exportintensives Land. Das heißt, wir leben davon, dass wir unsere Produkte in Europa, aber auch natürlich außereuropäisch verkaufen. Heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen. Mit Blick auf Europa würde das bedeuten, wenn wir jetzt an die Wahlen denken im Juni, ich glaube, es würde extrem helfen, wenn wir nach dem Green Deal jetzt einen sogenannten Industry Deal mit grüner Transformation und Digitalisierung auf den Weg brächten, der dafür Sorge trägt, dass die Rahmenbedingungen in Europa einfach sich verbessern, stabil bleiben. Dass wir mal für eine gewisse Zeit auch ein Regulierungsmoratorium einführen, dass wir nicht immer weitergehen mit neuen Gesetzesvorhaben, die Unternehmen dazu verpflichten zu berichten, die Unternehmen dazu verpflichten, Rahmenbedingungen wieder zu erfüllen oder erfüllen zu müssen, die weit über das Maß hinausgehen, was wir in anderen Ländern erleben. Nehmen das Beispiel REACH, die Europäische Chemikalienverordnung. Das Prinzip, was wir haben, ist gut. Es ist risikobasiert, es prüft immer, ist ein Stoff in seiner Anwendung sicher. Dieses Prinzip hat sich seit mehr als 10 Jahren bewährt. Warum soll es jetzt geändert werden? Das ist ja der Plan, den die aktuelle Europäische Kommission verfolgt. Die Frage ist, was bringt uns das, wenn wir auf den Stoff per se schauen und sagen, ist er intrinsisch gefährlich? Entscheidend ist doch, ist er in der Anwendung sicher? Ist er geprüft? Ist es ausreichend getestet? Wenn das bestätigt ist, gibt es doch keinen Grund, eine Chemikalie grundsätzlich zu verbieten in ihrer Anwendung. Genau dieses Prinzip hat sich bewährt und davon wollen wir jetzt abkehren.
Das bedeutet, du würdest gerade jetzt im Beispiel REACH vorschlagen oder sozusagen sogar fordern, hier einfach einen Stopp zu machen und nicht weiter in die Regularik reinzugehen?
Genau, ein Moratorium erst einmal für bestimmte Zeit zu sagen, wir führen das weiter, was sich bewährt hat, was funktioniert und was auch in der Breite ja in Europa von den Unternehmen bereits angewandt wird und sich bewährt hat. Zweiter Punkt ist, was wir dringend vermeiden müssen, schließt an das, was wir gerade zuvor diskutiert haben, wir müssen vermeiden, dass es weiter zu einem Carbon Leakage kommt, das heißt gerade von Schlüsselindustrien wie der chemischen Industrie in Europa. Die chemische Industrie ist verbunden und ist vernetzt in alle Branchen hinein. Mhm. Sie liefert Produkte für die Automobilindustrie, für die Stahlindustrie, für die Bauwirtschaft. Sie liefert ihre Produkte in die pharmazeutische Industrie. Denken wir nur mal klar an Desinfektionsmittel für die Pharmazie. Das heißt, wenn wir Wertschöpfungsketten in Europa halten wollen, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass Grundstoffindustrie hier in Europa bleibt. Ja, sonst haben wir genau das Problem, was wir auch erlebt haben infolge der Pandemie, dass wir abhängig sind von Regionen außerhalb Europas, dass wir zu kämpfen haben mit Lieferkettenproblematiken, mit Versorgungsengpässen. Und wenn wir das verhindern wollen, brauchen wir einen Fokus darauf, dass wir ja auch hier Industrie, auch energieintensive Industrie in Europa halten. Das wäre meine klare Forderung auf EU-Ebene. Zweiter Punkt, wenn ich an Deutschland denke, gilt natürlich das Gleiche auch für die Regulierung in Deutschland. Wir brauchen nicht ein Mehr noch oder eine zusätzliche Regulierung aus Deutschland, sondern wir brauchen Gesetze, die abgestimmt sind auf das, was wir in Europa tun, die Wettbewerbsfähigkeit und ein europäisches Level Playing Field erhalten, gerade bei Energie, bei Digitalem, aber auch beim Binnenmarkt. Das hilft uns nicht, wenn einzelne Länder ihrerseits sozusagen nationale Gesetze haben, auf die sich dann Industrie nur schwer einstellen kann. Wir brauchen ein europäisches Rahmenwerk, das sozusagen für alle Länder gleichermaßen gilt. Das wäre die klare Forderung. Mit Blick auf Deutschland nochmal, glaube ich, müssen wir die Digitalisierung voranbringen. Die Verwaltung muss digitaler werden. Es kann nicht sein, wenn wir heute Bauanträge stellen, dass wir 20 Ordner, physische Ordner mit Unterlagen einreichen müssen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Wir brauchen digitalere Lösungen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist mit Blick jetzt nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft. Wir brauchen mehr Akzeptanz auch für Industrie in der Gesellschaft.
Akzeptanz, okay, was heißt Akzeptanz da für dich?
Akzeptanz heißt letztendlich, dass wir im Einklang mit der Industrie leben müssen. Wenn wir Industrie wollen, wenn wir eine Veränderung hin zu Erneuerbaren wollen und damit letztendlich Industrie dekarbonisieren, brauche ich Energieversorgung letztendlich aus Erneuerbaren und keine Bürgerbewegungen, die gegen den Aufbau von Windrädern oder beispielsweise von leistungsfähigen Netzen in den Süden Deutschlands, wo wir die Energie brauchen, darstellen. Also das heißt, auch hier ein stärkeres Bewusstsein dafür, was Industrie leistet, dass Industrie gut bezahlte und qualifizierte Arbeitsplätze bietet. Und last but not least, und ich glaube, auch das ist wichtig im internationalen Kontext, wir brauchen auch ein klares Bekenntnis in der Gesellschaft, aber auch in der Politik für Demokratie und Freiheit. Ich erlebe auf meinen Reisen international mehr und mehr, dass ich auch dazu befragt werde, was passiert eigentlich in Deutschland?
Ja.
Was passiert in Deutschland an den extremen Rändern? Wie verändert sich Deutschland politisch? Ja, und was bedeutet das für uns auch als ausländische Investoren in Europa und in Deutschland? Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir müssen als Unternehmen, aber wir müssen auch in der Gesellschaft noch stärker für Demokratie und Freiheit eintreten, damit wir, ich sag mal, auch auf der Grundlage unserer Rechtsstaatlichkeit auch eine Zukunft haben, die es auch für ausländische Investoren wieder interessant macht, wenn die Rahmenbedingungen in Gänze passen, in Deutschland auch hier wieder zu investieren, die Sicherheit zu haben, dass Freiheit und Demokratie auch langfristig in Deutschland erhalten bleiben. Mhm. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den wir reinbringen müssen. Mhm.
Ja, da denke ich drüber nach, was können denn Unternehmen wie Renolit tun, auch Unternehmen, die nicht so groß sind? Gibt es da Hebel, gibt es da Möglichkeiten, dass aus dieser Seite was passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also wir bei Renolit haben uns dazu entschieden, dass wir gerade mit Blick auf unseren Hauptstandort hier in Worms Mitinitiator sind eines Bündnisses für Demokratie und Freiheit, in dem sich Wormser Unternehmen und Institutionen zusammenschließen, gemeinsam mit den Sozialpartnern, sprich also auch den Arbeitnehmervertretungen der Mitarbeitenden, und ein Bündnis gründen eben für Demokratie und Freiheit, indem wir den Mitarbeitenden auch klar machen wollen, warum es so wichtig ist, für Demokratie und Freiheit auf der Grundlage unserer rechtsstaatlichen Prinzipien einzutreten und was es bedeuten würde, wenn auf der Ebene der Kommunalwahlen, wo ja viele Mitglieder der Parlamente auch in Unternehmen entsandt werden und dort letztendlich auch Entscheidungen mittreffen, oder eben auch auf der Ebene Europas, was es bedeuten würde, wenn extreme Parteien deutliche Zugewinne hätten und damit natürlich in der politischen Landschaft ihr Gewicht erhöhen würden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen, dass wir uns eben auch als Unternehmen dazu bekennen, ohne dabei Parteipolitik betreiben zu wollen, aber auf die Konsequenzen hinzuweisen, was es bedeutet, wenn es zum Beispiel einen deutlichen Rechts- oder auch einen extrem starken Linksruck in Deutschland geben könnte, was es bedeuten würde, auch für die Arbeitsplätze hier, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung, das ist unsere Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen. Mhm. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, auch diesem Bündnis beizutreten.
Wow, das klingt spannend. Ja, wenn das Bündnis am Laufen ist, packen wir den Link dazu vielleicht einfach mal in die Shownotes. Dann können vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich da mal informieren und aufschlauen. Michael, danke für die Einblicke und danke für die Zeit. Mich hat es nachdenklich gemacht. Ja, einfach nochmal auch für uns zu überlegen, was bedeutet denn auch der Standort Deutschland für uns, für unsere Arbeitsplätze? Also vielen Dank für diese Gedankenanstöße. Und jetzt seid ihr da draußen gefragt. Was denkt ihr zum Thema? Seht ihr den Zustand unseres Wirtschaftsstandortes positiv oder vielleicht auch eher kritisch? Schreibt uns per Mail oder auch bei LinkedIn. Na, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Themenvorschläge habt, was wir hier behandeln sollen, dann gerne auch. Eure Vorschläge sind da ganz herzlich willkommen. Unsere Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt müsst ihr nur noch diesen Kanal abonnieren und dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Dankeschön. Auch von meiner Seite, Susan, nochmal für die Moderation. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und toll, wie wir das gemeinsam hierhin bekommen haben. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss und danke.